Bar Mensch. Ein Podcast des AWO-Kreisverbandes Bielefeld. Heute zu Gast
Karin Boje Toledo.
Alter.
Ich bin 56 Jahre alt.
Bei der AWO arbeite ich als?
Als Diplom-Sozialarbeiterin, ich leite das Frauenhaus.
AWO ist?
Sowas wie eine Familie.
Und ich bin?
Ich bin absolut kontaktfreudig.
Karin, ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu deiner Folge Hörbar Mensch. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Total gerne. Karin, seit über 20 Jahren leitest du das AWO Frauenhaus in Bielefeld. Als Diplom-Sozialarbeiterin arbeitest du seit so vielen Jahren mit Frauen und auch ihren Kindern zusammen, die wirklich, ja, das muss man sagen, auch qualvolle Dinge erlebt haben. Wie geht's dir?
Also mir geht's eigentlich sehr gut, weil das werde ich oft gefragt, wie schafft man sowas im Frauenhaus? Wir sehen die Frauen, die zu uns kommen, die sind oft sehr traurig, aber nach ein paar Tagen peppeln die sich auf, sie fühlen die Sicherheit, sie fühlen die Ruhe und es geht ihnen von Tag zu Tag besser. Mhm. Von daher ist es eigentlich so, wir arbeiten an schönen Dingen. Mhm. Und das Allerschönste ist, wenn eine Frau dann in ihr eigenes Zuhause irgendwann zieht. Und das macht uns eigentlich ganz glücklich. Also wir arbeiten nicht in der Vergangenheit, wir gucken immer nach vorne mit den Frauen. Mhm. Wo soll's hingehen? Wo ist ihr Weg?
Deine Arbeit ist anspruchsvoll, braucht viel Expertise, Geduld, viel Empathie, kann ich mir vorstellen. Vielleicht fangen wir überhaupt mal ein bisschen weiter vorne an. Wie stelle ich mir denn deine Arbeit überhaupt vor? Was tust du?
Okay, also ich meine, ich bin schon viele Jahre im Frauenhaus. Mhm. Ich war auch nicht von Anfang an Leitung. Am Anfang habe ich wirklich tatsächlich nur an den Frauen gearbeitet und an den Kindern. Zurzeit mache ich auch viel Verwaltungstätigkeiten. Also meine Arbeit ist bunt gemischt. Ich bin auch Netzwerkerin. Ich arbeite gerne in Netzwerken. Ich verbinde mich gerne auch mit anderen Bereichen, die uns halt helfen können und uns unterstützen können. Mhm. Aber ab und zu habe ich auch das Glück, dass ich an den Frauen direkt arbeiten kann, also mit ihnen, dass ich eine Aufnahme mache. Ich bin für mein Team zuständig. Ich habe ein buntes, gemischtes Team von Sozialarbeiterin, Erzieherin, Hauswirtschafterin, die mit ihnen versuche ich, unseren Alltag zu managen.
Mhm. Genau. Was für Frauen kommen zu euch? Was haben die für Geschichten? Womit seid ihr konfrontiert?
Ja, die Frauen kommen eigentlich, so wie das Bild in unserer Gesellschaft ist, erstmal aus allen Ländern, die wir jetzt hier in Deutschland haben. Mhm. Als ich früher angefangen habe, war das noch nicht so bunt gemischt. Das wird immer bunter. Die Frauen kommen mit Gewaltproblemen, aber auch mit Alltagsproblemen und eigentlich mit einer multifunktionalen Problem. Also die haben nicht nur ein Problem. Die Sprachbarriere ist ein großes Thema. Mhm. Wir sprechen auch nicht alle Sprachen, obwohl wir schon einige Sprachen im Frauenhaus abdecken. Mhm. Es ist schwierig. Und die Frauen haben viel, viel erlebt, aber wir fragen sie nicht immer danach. Also wir versuchen wirklich zu gucken, das ist jetzt vorbei. Mhm. Wohin soll es gehen? Deswegen kann ich nicht so viel erzählen, weil wir auch nicht so viel hinterfragen.
Das finde ich super spannend. Das hast du ja gerade schon eingangs gesagt. Wir gucken gar nicht so sehr zurück. Wir gucken in die Zukunft. Das ist ja ein sehr effektiver Gedanke eigentlich, ne?
Ja, also ich bin systemisch ausgebildet und das Systemische ist so, dass man eigentlich nach vorne guckt und eigentlich auch viele Fragen stellt, wohin soll es gehen? Mhm. Also für mich ist ja die Frau die Expertin und sie weiß ja wahrscheinlich, wohin sie will oder überhaupt. Sie hat bis heute überlebt. Sie hat viele Kräfte und unsere Aufgabe ist eigentlich, das alles aus ihr wieder herauszukitzeln.
Mhm. Also ganz viel Empowerment.
Ja, genau. Weil ich denke mal, die Frauen haben diese ganzen Kräfte in sich. Aber wenn man so erniedrigt wird oft im Leben, vergisst man, welche Kräfte man hat. Und wir versuchen, die wieder rauszulocken, weil ich denke, eine Frau, die so viele Jahre überlebt hat, ich meine, die sind 20, 30, 40, 50 Jahre alt, die haben schon eine Power in sich. Ja. Und die locken wir wieder raus und versuchen, mit ihnen zu erarbeiten. Und wie gesagt, wir gucken, wo wollen sie hin? Ich muss gestehen, als ich im Frauenhaus angefangen habe zu arbeiten, habe ich gedacht, alle Frauen wollen sich trennen, alle wollen ein neues Leben. Und mit den Jahren habe ich festgestellt, das ist nicht so, dass ist nicht immer so, wie ich es mir gedacht habe, sondern es ist wichtig, die Frau zu fragen, wo willst du hin? Und wir begleiten dich da, wo du hin willst. Mhm. Und wenn es heißt, sie will zurück nach Hause gehen, dann begleiten wir sie auch auf diesem Weg, um zu gucken, wie kann sie sicher in Zukunft leben. Also wir mussten eigentlich unser Bild so ein bisschen öffnen und gucken, ja, weil Menschen sind unterschiedlich und die Wünsche sind auch unterschiedlich. Und die Frauen wollen nicht das, was ich will.
Also bedeutet das auch, dass ihr versucht, nicht zu werten?
Wir versuchen es. Mhm. Wir versuchen es, aber es ist schwierig.
Ja.
Weil es ist schon schwer zu sehen, wenn eine Frau zurückgeht, wenn sie aus einer Gewaltbeziehung kommt. Mhm. Aber oft sind sie schon so vorbereitet, empowered, dass sie das wirklich auch dann meistern, dass sie sagen, nee, das will ich jetzt so nicht. Ich kenne meine Rechte. Ich weiß, wie es hier läuft. Mhm. Ich habe Rechte. So, mhm. Weil oft hören die Frauen, sie haben kein Recht, sie können jeden Tag abgeschoben werden. Gerade bei den ausländischen Frauen, die denken, ich werde hier einfach abgeschoben. Und es ist ja nicht so. Deutschland hat Gesetze. Die Frauen haben auch alle Rechte. Und die Gesetze, die in Deutschland gelten, für alle Menschen gelten. Auch für Frauen, die im Frauenhaus leben.
Mhm. Habt ihr denn hinterher, wenn die Frauen euch wieder verlassen, wenn sie wieder ausziehen, noch weiter Kontakt?
Ja, wir haben seit einigen Jahren ein Projekt, das nennt sich Second Stage. Mhm. Das wurde vor Jahren vom Land initiiert, aber dann nicht weitergeführt. Aber die Stadt Bielefeld unterstützt uns mit ein paar Stunden noch. Mhm. Und die Kollegin, die begleitet die Frauen noch ein Jahr lang nach dem Auszug. Mhm. In allen möglichen Fragen, die sie dann haben.
Ja, was ja total sinnvoll ist, ne?
Ja.
Ja.
Also wir haben festgestellt, dass wenn die Frauen ein Jahr lang noch eine Begleitung haben, sie dann wirklich Fuß fassen und sich dann gut einleben und dann auch sicher sind, weiter alleine zu leben.
Ja. Ich finde es total interessant, weil ich dich ja auch zu Beginn gefragt habe, oh Mensch, ne, wie geht's dir? Und du gesagt hast, ach, mich fragen das so viele, wie hält man das denn aus? Aber eigentlich empfindest du deinen Job als total fröhlich. Passt ja nicht in die Schublade, die man hat, ne?
Ja. Ja, also das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Frauen das ja schon hinter sich gelassen haben, wenn sie bei uns ankommen. Und wenn sie bei uns ankommen, praktisch ihr neuer Lebensabschnitt beginnt, wenn sie es durchhalten. Und von daher kriegen wir nicht so viel mit von der Vergangenheit. Sie selber erzählen auch nicht so gerne von der Vergangenheit. Es gibt ja zum Glück in Bielefeld noch andere Beratungsstellen, die psychologische Beratungsstelle zum Beispiel. Oft gehen die Frauen gerne aus dem Haus, um ihre Thematik nochmal zu vertiefen, aber nicht direkt im Haus, wo sie wohnen.
Also ihr gestaltet diesen neuen Lebensabschnitt, was ja mega positiv sein kann.
Aber wenn die Frau das erzählen möchte, werden wir nicht zuhören. Wir hören schon zu, aber oft ist es so, dass die Frauen das nicht nochmal erzählen wollen. Mhm. Also nur das Wichtigste, für uns ist einfach wichtig, es war Gewalt, entweder psychisch oder körperlich, im Spiel. Und das ist praktisch die Eintrittskarte in unser Frauenhaus.
Ja.
Und der Rest ist, es müssen keine Einzelheiten genannt werden. Manche Frauen sagen am Telefon, ja, aber ich habe keine blauen Flecken. Die wollen wir auch nicht sehen, wenn es nicht sein muss. Also wenn eine Frau doch dokumentieren will, dann geht sie zum Arzt. Das empfehlen wir schon. Aber das ist nicht, dass ich sage, ja, haben Sie blauen Flecken? Also auf gar keinen Fall.
Ja, okay. Ihr seid Aufbauhelferin.
Ja, und wir glauben auch erstmal das, was die Frau uns sagt. Mhm. Also das hinterfragen wir nicht.
Ja, auch da wieder keine Wertung.
Nee. Also wenn die Frau mir das am Telefon sagt, die richtigen Worte, dann nehme ich das so an. Und wenn ich Platz habe, dann nehme ich sie auch auf.
Ja, diese Arbeit gibt dir unglaublich viel, ne?
Ja.
Was ist das genau? Kannst du das nennen?
Ich glaube, was mich so, ja, dass Frauen sich so verändern oder so stärken können, diese Frauenpower, das ist, was mir so gefällt. Dass wir Frauen ganz viel schaffen können im Leben. Und obwohl wir oft versucht werden, man versucht uns zu unterdrücken oft. Mhm. Auf jeglicher Art, politisch. Ich meine, es gibt so viele Sachen, die frauenfeindlich noch sind. Mhm. Und die Frauen sind trotzdem stark und ganz oft sehr resilient. Ja.
Was würdest du sagen, was hast du in den letzten 20 Jahren als Frau gelernt? Wie bist du gewachsen?
Ja, wie bin ich gewachsen? Also ich habe auch sehr viele Jahre alleinerziehend mit meinen zwei Kindern gelebt und eigentlich habe ich gedacht, ich kann es schaffen. Mhm. Ich kann es schaffen. Und es gibt auch andere Frauen, mit denen man es zusammen schafft. Ja, sich zusammentun, das ist auch eine große Kraft.
Ja. Kinder spielen bei euch natürlich auch eine Rolle, ne?
Ja.
Wie betreut ihr die Kinder?
Also wir haben Platz für offiziell 16 Kinder im Haus. Wir nehmen Jungs bis 17 auf. Wir haben einen Kinderbereich. Das sind zwei Kolleginnen, zwei Erzieherinnen, die sich liebevoll um unsere Kinder kümmern. Die gucken, was für Bedarfe die Kinder haben, wo sie noch gefördert werden müssen, was für Verletzungen die Kinder auch intern so im Herz mitbringen. Also alles wird so geguckt. Die Kinder müssen eingeschult werden. Die Kinder gehen manchmal auch in den Kindergarten. Also eigentlich, die Kinder nehmen auch eine große Rolle im Haus ein. Und sie werden auch als einzelne Klienten praktisch auch begleitet.
Also nicht nur Tochter von oder Sohn von, sondern...
Genau. Also als ich im Frauenhaus angefangen habe, war das noch so. Die Frauen brachten halt die Kinder mit. Die liefen so mit. Und irgendwie haben wir auch da noch nicht diesen Blick gehabt. Aber im Laufe der Jahre haben wir gemerkt, die Kinder haben ja auch ihre Sorge. Die sind ja jetzt aus ihrem Zuhause mitgenommen worden, haben diese Entscheidung selten selbst getroffen. Also bei großen Kindern ist das so, manchmal sind auch die großen Kinder, die Kraft gegeben haben, dass die Mutter geht. Aber bei den kleineren ist es so, die gehen halt mit.
Ja.
Und die wären vielleicht gern zu Hause geblieben.
Ja, und müssen auch die Situation erstmal verstehen, ne? Wo bin ich jetzt hier? Und
warum bin ich hier?
Ja. Und das ist nicht mein Zuhause.
Nee, meine Spielsachen sind nicht da und der Papa ist auch nicht da.
Ja.
Also die Kinder wollen schon gerne oft ihren Papa trotzdem sehen.
Ja. Aber der Kontakt zu dem Papa ist ja in den meisten Fällen dann...
Der Kontakt entsteht erstmal nicht durch uns. Der ist erstmal, glaube ich, ich würde mal sagen, der ist erstmal gekappt. Es sei denn, die Frauen haben doch noch irgendwie die Möglichkeit, sich außer Haus mit den Vätern zu treffen, wenn es nicht so schlimm ist. Aber eigentlich erstmal die erste Zeit ist Ruhe und dann wird das meistens gerichtlich geregelt, dass es begleitete Umgänge gibt und so. Aber da sind wir nicht beteiligt.
Ja.
Und auch wenn die Frauen sich selbstständig mit den Vätern draußen treffen, also wir empfehlen, dass sie sich dann weit vom Haus treffen und irgendwo in der Öffentlichkeit, dann läuft das auch von alleine. Und oft klappt das auch ganz gut. Es gibt auch selten, aber manchmal auch Kinder, die alle 14 Tage zum Vater gehen. Und also das gibt es auch.
Wie lange bleiben die Frauen in der Regel? Gibt es da?
Ja, also es gibt keine Begrenze. Das hat sich auch mit den Jahren leider verändert. Ich sag leider, weil der Wohnungsmarkt in Bielefeld ja wirklich sehr, sehr schlecht ist. Ich glaube auch bundesweit. Also ich bin vernetzt mit den anderen Häusern der AWO in NRW und so, sowohl wie auch bundesweit. Und es sieht außer auf dem Land nirgendwo gut aus. Und die Frauen bleiben jetzt länger, bis sie eine Wohnung gefunden haben. Und dann haben wir auch die Problematik, dass manche Frauen ja auch Asylbewerberinnen sind und solange sie noch im Verfahren sind, sie eigentlich nicht in eine andere Stadt dürfen. Und sie oft nach Bielefeld nur zum Schutz dürfen, aber hier keine Wohnung nehmen dürfen, sondern erst, wenn ihr Verfahren zu Ende ist und sie zugewiesen werden. Das heißt, manchmal sind Frauen sehr lange, obwohl es ihnen schon besser geht und alles gut ist, aber es gibt keine Möglichkeit, eine Wohnung zu nehmen.
Also auch ein riesen Bürokratiehaufen, ne, der euch beschäftigt.
Also die Bürokratie ist im ersten Monat das meiste, was die Frauen machen müssen. Also die müssen von A nach B nach C. Also sie müssen wirklich viele, viele Wege gehen.
Würdest du dir wünschen, dass es einfacher geht?
Ja, das würde ich mir manchmal wünschen, dass es nicht so viel Bürokratie und nicht so viel Formulare sind, die man ausfüllen muss. Also das ist echt, und meistens füllen wir sie aus, weil die Frauen ja nicht alle der Sprache mächtig sind. Und uns ist wichtig, dass die Frauen auf jeden Fall so schnell wie möglich ihr eigenes Geld haben, damit sie essen können, damit erstmal die Grundbedürfnisse schon mal abgesichert sind.
Seit 40 Jahren gibt es das Frauenhaus?
Ja, schon über 40 Jahre.
Über 40 Jahre. Irgendwie ein zwiegespaltenes Gefühl. Auf der einen Seite toll, dass es das gibt.
Ja.
Auf der anderen Seite traurig, dass es es immer noch geben muss. Oder wie würdest du das wahrnehmen?
Also ich sag mal so, ich meine, ich arbeite in dem Bereich. Es wäre schade, wenn es keins mehr gäbe. Aber es ist tatsächlich so, dass die Frauenhäuser immer voll sind. Es gibt so eine Karte für Nordrhein-Westfalen, das Fraueninfonetz. Und wenn ich Rufbereitschaft habe, gucke ich immer rein. Und manchmal bin ich sehr erschrocken, weil das ist so ein Ampelsystem, gelb, rot, grün. Grün bedeutet, es gibt Platz für Frau und Kind. Und oft ist alles rot. Und wir sind auch voll.
Ja.
Also das ist schon erschreckend. Und ich glaube, letzte oder vorletzte Woche habe ich gelesen, dass es bundesweit nur 12 Frauenhäuser hatten Platz. Bundesweit. Das ist schon erschreckend.
Ja. Wie würdest du sagen, wie hat sich, abgesehen von diesen äußeren Umständen, Wohnungsmarkt und so weiter, wie hat sich überhaupt deine Arbeit verändert in den letzten 20 Jahren?
Ja, die hat sich schon dahin geändert, dass die Frauen ja, wie gesagt, nicht nur in Anführungsstrichen das Gewaltproblem mitbringen, sondern die haben Schulden. Also es sind viele, viele Probleme, die sie noch haben. Mhm. Sie sprechen die Sprache nicht. Oft ist der Aufenthalt auch nicht geklärt. Also es sind wirklich sehr viele Probleme, die sie mitbringen. Mhm. Und die auch nicht leicht zu lösen sind. Manche kann man auch nicht richtig lösen.
Mhm. Wie ist das für dich in Situationen, wo du merkst, ich kann das hier jetzt nicht lösen, ich kann nicht.
Ja, geht nicht. Also wenn wir das nicht lösen können, sind wir wirklich, oder ich persönlich auch, wirklich ziemlich niedergeschlagen, weil ich möchte gerne, dass alle Frauen das gleiche Recht haben. Deutschland hat ja dieser Istanbul-Konvention zugestimmt. Mhm. Und wenn wir eigentlich so arbeiten würden, dann müssten alle geschützt werden, egal welche Voraussetzungen sie mitbringen. Das Gewaltschutzgesetz ist ja jetzt durchgekommen, aber das wird ja irgendwie erst in 10 Jahren in Kraft treten, was ich auch richtig heftig finde.
Das weil dauert
wir bis so dahin lang. Müssen wir weiterhin so ja. schwimmend arbeiten. Trotzdem ist es toll, dass es jetzt entschieden ist. Mhm. Für mich ist es aber noch sehr, sehr weit weg. Für die Frauen, die heute Hilfe brauchen, nicht hilfreich.
Ja. Wie bist du selbst überhaupt zum AWO-Kreisverband Bielefeld gekommen?
Ja, das war eigentlich, das war einfach nur eine, ich glaube, ich habe eine Annonce gelesen. Ich habe mein Anerkennungsjahr bei der Caritas gemacht. Mhm. Und bei der Caritas gab es halt keine Stellen. Und dann hatte ich mich beworben und das war, glaube ich, ich habe ein Kind bekommen dazwischen.
Ach so.
Genau, ich habe eine Tochter bekommen und ich war dann irgendwie arbeitslos gemeldet. Und dann habe ich vom Arbeitsamt eine Nachricht bekommen, es gibt eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei der AWO, da könnte ich vielleicht mich vorstellen. Und so bin ich zur AWO gekommen. Und ich habe selber als in der ABM-Stelle andere junge ABMler betreut. Also es war, die erste Stelle war eine Stelle für langzeitarbeitslose Jugendliche, mhm. die in den Beruf zurückgeführt werden sollten. Mhm. Und so bin ich bei der AWO gelandet.
Ist das auch so klassisch? Das passt zu den Geschichten, die ich auch bisher schon gehört habe in diesem Podcast. Du fängst irgendwo an irgendeiner Stelle an.
Ja.
Und 20 Jahre später kommst du raus als beispielsweise Leitung des Bielefelder Frauenhauses.
Ja, genau. Also, nächstes Jahr bin ich 30 Jahre da und das kann ich immer noch nicht glauben, weil ich immer gedacht habe, ich bleibe ein Jahr ABM. Ich habe nie gedacht, dass ich so lange bleiben würde.
Ja, und dass du dich auch innerhalb der AWO so entwickeln konntest. Ne?
Ja, das ist schon toll.
Ja. Wie würdest du so deinen Arbeitgeber beschreiben?
Also ich würde sagen, bei der AWO kann man sich wirklich ganz viel ausprobieren. Ich habe einfach erfahren, dass auch mir sehr viel zugetraut wurde und deswegen konnte ich es auch. Ich habe immer gedacht, nee, das kann ich nicht. Ja, schreib doch mal ein Konzept für XY. Und ich immer so, ein Konzept für XY. Ja gut, ich schreibe es jetzt. Mhm. Und Wunder, es war möglich. Also ich finde schon, dass ja, wo einen viel zutraut, einen viel Freiraum gibt. Man kann sich entwickeln, man kann sich ausprobieren. Und man wächst daran.
Ja.
Und wenn jemand an dich glaubt, dann klappt es halt auch.
Wie machst du das im Alltag mit deinen Kolleginnen? Gibst du was davon weiter?
Ich versuche auch so zu sein. Also ich versuche auch meinen Kolleginnen viel Freiraum zu lassen, denen auch sie zu fragen, was von den Sachen, die wir hier so machen, möchtest du gerne machen? Ich glaube schon, dass ich das mache. Ich mache es auch bei den Praktikantinnen. Dann sage ich immer, wenn sie zum Vorstellungsgespräch kommen, also hier kannst du so viel machen, wie du dir zutraust.
Mhm. Und manchmal noch ein Stückchen
ja,
mehr.
Ja, genau.
Ne?
Und dann sage ich deswegen. Und das ist nicht, ich werde das nicht vorschreiben. Also du kannst sie gucken. Und wenn du sagst, ich kann jetzt telefonieren, dann kannst du telefonieren. Wenn du sagst, du kannst jetzt eine Frau aufnehmen, dann kannst du eine Frau aufnehmen. Also ja, ich glaube, dass wir eigentlich ganz offen sind und jeder so ein bisschen seine Fähigkeiten einbringt.
Ja. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn du selbst eine positive Erfahrung gemacht hast und dann in der Lage bist, die weiterzugeben, dann ist das für mich immer so wie so ein positives Rad, das sich immer weiter dreht.
Gut, das ist ja auch so ein bisschen das Modell, das ich in der AWO gelernt habe praktisch. Und du arbeitest ja auch ein bisschen, du gibst ja das Modell weiter. Mhm. Also ich habe das so gelernt und es ist für mich so normal, so bei der AWO zu arbeiten.
Ja.
Und wenn man die jungen Leute sieht, das ist ja immer so. Es gibt so viele junge Menschen, die jetzt bei uns bei der AWO arbeiten und die machen tolle Sachen. Mhm. Dann denke ich so, ja, das geht weiter so. Es entwickelt sich einfach weiter so.
Genau. Und was euch immer einen wird, ist die Arbeit mit den Frauen, mit den Kindern, wofür man, glaube ich, schon auch eine Leidenschaft mitbringen muss, ne? Also man musste schon wollen, glaube ich auch.
Ja, ich glaube schon, dass mein Team, ich glaube schon, dass uns die Frauen und die Kinder sehr am Herzen liegen, dass wir da für unser Frauenhaus richtig kämpfen. Also wir sind so kleine Kämpferfrauen, die wirklich auch Sachen machen, die wir vielleicht nicht machen müssten. Mhm. Also wir arbeiten schon von ganzem Herzen im Frauenhaus.
Und kämpfen gehört, glaube ich, auch dazu, weil ihr ja natürlich auch an viele Dinge gebunden seid, auch an politische Entscheidungen gebunden seid, ne? Was würdest du denn sagen? Ich weiß, das ist eine super große Frage, aber was würde es auch politisch brauchen, um Gewalt gegen Frauen etwas einzudämmen?
Das kann ich dir jetzt so nicht genau sagen. Also ich glaube, erstmal wäre es vielleicht, dass es mehr bestraft würde.
Ja. Yeah.
Also in anderen Ländern ist ja der Strafmaß schon etwas höher. Wenn man sieht, in Spanien haben die Männer, ne, die Gewalt ausgeübt haben, eine Fußfessel. Es gibt mehr Sicherheit. Es gibt diese Modelle halt in anderen europäischen Ländern, wo mehr gemacht wird. Vielleicht ein bisschen mehr machen und auch mehr hingucken, dass die Männer nicht so einfach in der Verlorenheit verschwinden, weil hier bei uns sind ja auch immer die Frauen im Fokus, aber die wenigsten machen eine Anzeige, die wenigsten Anzeigen werden verfolgt. Ich glaube, wenn die Männer merken würden, so, dafür werde ich jetzt richtig bestraft und alle schauen zu, dass ich dafür bestraft werde, das ist vielleicht ein bisschen weniger. Mehr Scham auch für die Männer, weil die Frauen schämen sich, dass sie misshandelt werden. Mhm. Aber ganz selten schämen sich Männer, dass sie Gewalt ausüben.
Ja, und die Sichtbarkeit ist, glaube ich, auch nochmal ein großes Thema. Ja. Ne? Also wir sprechen über so viele Gewalttaten, aber die Gewalttaten in den eigenen vier Wänden fallen so oft aus den verschiedensten Gründen gegenüber. Ne?
Ja, und die sind ja auch über alle Schichten auch.
Ja.
Also man kann nicht sagen, nur die armen Menschen werden geschlagen. Es werden auch Frauen, die an der Uni arbeiten, erleben Gewalt. Also.
Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, dass du das sagst. Ich glaube, dass auch gerade bei Gewalt gegen Frauen, dass man sofort irgendwie eine Schublade aufmacht. Ach ja, ne? Die und die Gesellschaftsschicht. Nein, das ist nicht der Fall.
Nein. Das geht durch die ganze Gesellschaft durch. Ja. Also es kann jeden treffen. Also ich glaube, in Deutschland jede zweite oder dritte Frau hat Gewalt in ihrem Leben erlebt, häusliche. Mhm. Und von daher denke ich, wenn man in einem Raum, ich war letztens, habe ich einen Vortrag in so einer Kirche gehalten und dann haben die Frauen angefangen zu zählen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Die waren danach sehr geschockt.
Ja, es ist krass. Und da auch nochmal eine Sichtbarkeit zu schaffen, ne? Und zu sagen, es sind alle. Ganz, ganz wichtig.
Genau, und deswegen gehe ich viel aus dem Haus, ich gehe viel raus und erzähle immer viel über unsere Arbeit. Immer wenn wir angefragt werden, das mache ich total gerne, weil ich finde, desto mehr Menschen Bescheid wissen und auch wie sie anderen Frauen helfen können, das ist schon ganz gut.
Wahnsinnig wichtig. Heute bist du in den Podcast gekommen.
Ja, heute bin ich hier, genau.
Und du hast jemanden mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe unsere Königin mitgebracht.
Erzähl, was ist das?
Ja, also wir haben seit 2 Jahren ist diese Königin bei uns im Frauenhaus. Beherbergt heißt das. Das ist eine Figur von einem Künstler, Ralf Knobloch aus Bonn, der diese Figuren zum Thema Menschenwürde und für die Würde praktisch. Mhm. Inzwischen, ich habe, glaube ich, gestern oder vorgestern, ich folge ihm sehr. Ich bin auch in so einem Arbeitskreis mit drinne, Würde und Demokratie. Und da habe ich gelesen, dass er inzwischen schon 1000 solche Figuren geschnitzt hat. Mhm. Und die in der ganzen Welt verteilt sind. Und das Thema ist immer die Würde. Das geht darum, dass wir alles Königskinder sind und wir alle eigentlich wie Könige behandelt werden sollten. Mhm. Und ich versuche das auch, mir auch jeden Tag selber vor Augen zu führen, weil manchmal, die Frauen sind manchmal auch sehr schwierig, die Frauen streiten manchmal auch untereinander. Und dann ist es immer schwierig, ruhig zu bleiben und zu denken, auch diese Frau ist würdig. Mhm. Und auch diese Frau muss ich würdevoll behandeln. Das klappt mal mehr, mal weniger, weil die Frauen auch uns manchmal sehr triggern und reizen. Und wir dann manchmal auch nicht sehr freundlich sind. Das kommt selten vor.
Aber
manchmal muss man sich halt wehren oder die anderen in Schutz nehmen. Und wir hinterfragen uns danach auch immer, das nächste Mal muss es ein bisschen würdiger sein. Also für mich ist das ein Riesenthema geworden. Ich finde, das hat mein Leben nicht erleichtert, weil ich jetzt alles hinterfrage, was ich mache. jeden Schritt, den ich gehe, hinterfrage ich. Und dann denke ich immer, ich bin noch weit davon entfernt, mit jedem Menschen würdevoll umzugehen. Ich muss noch ganz viel an mir arbeiten.
Aber es ist doch toll, wenn du weißt, ne, ich bin noch nicht fertig.
Nee, bin ich leider nicht. Nein. Ich bin schon 56 und ich glaube, der Weg ist noch lang.
Ja, aber das ist doch gut. Du gehst ihn, das ist das Wichtigste.
Ja.
Ne? Und du gehst ihn für dich und du gehst ihn für deine Kollegin und du gehst ihn für die Frauen und für die Kinder, mit denen du arbeitest.
Richtig.
Das ist richtig toll. Karin, ganz, ganz vielen Dank, dass du da warst im Podcast.
Gerne.
Und alles, alles Gute für dich.
Ja, danke, auch für dich.
Dankeschön.
Das war Hörbar Mensch, ein Podcast der AWO Bielefeld.